Darf ich noch einmal einen Überblick geben und dann hinführen zu Kapitel 14, Vers 14. Wir sind in dem mittleren Teil der Offenbarung. Dieser mittlere Teil ist der größte Teil. Er erstreckt sich von Kapitel 6 bis zu Kapitel 19. 6 bis 19 haben wir die sogenannten sieben Siegel. Die ersten solcher sechs Siegel haben wir gleich in Kapitel 6. Die ersten sechs Siegel werden kurz besprochen in Kapitel 6. Dann haben wir eine Klammer in Kapitel 7. Kapitel 7 gibt uns eine Vorschau von kommenden Dingen, auch von der Ewigkeit. Dann beginnt in Kapitel 8 die Besprechung von Siegel Nummer 7. Kapitel 8 bis Kapitel 19, also bis zum Ende dieses Teiles, haben wir das siebte Siegel. Dieses siebte Siegel wird aufgeteilt in sieben Posaunen. Das siebte Siegel ist eigentlich aufgeteilt in sieben Posaunen. Diese Posaunen, ähnlich wie die Siegel, wird aufgeteilt in 4 und 3. Und die 3 dann wiederum in 2 und 1. Das heißt, es wird immer halbiert. 4 durch 2 ist 2. 2 durch 2 ist 1. So haben wir 4, 2, 1 immer. Die 4 ersten Posaunen vom siebten Siegel, die haben wir gleich in den ersten 12 Versen in Kapitel 8. Gleich am Anfang vom ersten Kapitel, ähnlich wie bei den sieben Siegeln, haben wir eine Anzahl dieser Posaunen, 4. Dann ab Vers 13 in Kapitel 8 haben wir die 3 anderen Posaunen. Diese 3 Posaunen werden auch noch Wehen genannt. Wir haben hier 3 Wehe. Die 5. Posaune ist das erste Wehe, die 6. ist das zweite Wehe und die 7. ist das dritte und letzte Wehe. Also wir haben die 3 Wehen ab Kapitel 8, Vers 13 bis zum Ende von Kapitel 19. Die ersten 2 dieser Wehen haben wir in 8, Vers 13 bis 11, Vers 13. Das heißt, mit 11, Vers 13, da blieben wir stehen, sind wir zum Ende des zweiten Wehes, das heißt der 6. Posaune des siebten Siegels gekommen. Wir sind im siebten Siegel am Ende der 6. Posaune und stehen vor der 7. Posaune beziehungsweise dem 3. Wehe. Da sind wir jetzt in Kapitel 11, Vers 14. Das heißt, wir haben den Abschnitt vor uns, 11, Vers 14 bis Ende von Vers 19. Einen längeren Abschnitt. Und dieser Abschnitt bespricht das dritte Wehe oder die 7. Posaune. Wir werden sehen, dass in dieser 7. Posaune es wiederum eine 7 gibt. Und das sind die 7 Schalen oder Plagen. Aber die kommen noch nicht gleich. Die kommen in Kapitel 16. Aber ab Kapitel 11, Vers 14 haben wir gewisses Vorbereitendes. Diese letzte Posaune ist das letzte Erdengericht oder eine letzte Serie von Erdengerichten. Und dieses Erdengericht oder diese Erdengerichte, ich sage Erdengerichte, weil es ja noch ein großes Gericht am Ende der Geschichte gibt, vor dem großen weißen Thron. Das ist das letzte oder das jüngste Gericht, wie Luther übersetzt. Aber hier haben wir es um das letzte Gericht von Menschen auf der Erde, während sie leben, hier auf der Erde leben, zu tun. Dieses Gericht wird von verschiedenen Seiten besprochen. Ab Kapitel 11, Vers 14 oder ja, bis Ende von Kapitel 14 haben wir Einleitendes. Wir sind in Kapitel 14, Entschuldigung, ja. 11, Vers 14 bis Ende von 14 haben wir Einleitendes. Wir sind noch nicht ganz am Ende von Kapitel 14, wir sind also immer noch im Einleitenden zu den Gerichten. In Kapitel 14, in welchem wir uns befinden, haben wir gewisse Gesichte und Worte, die vom Himmel kommen. Gesichte und Worte vom Himmel, kurz vor diesem Gericht, und sie beleuchten dieses Gericht. Das heißt, das Gericht wird uns gezeigt von der himmlischen Perspektive und was damit zu tun hat. Nicht nur das Gericht selbst, sondern auch die Gläubigen, die aus dieser Not herauskommen. Wir haben die himmlische Perspektive in Bezug auf dieses kommende letzte Gericht, das aus 7 Plagen besteht. In Kapitel 14 haben wir also diese verschiedenen Gesichte und Worte. Kapitel 14 lässt sich in 3 Teile aufteilen. Die ersten 2 Teile haben wir besprochen. Der erste Teil bestand aus den Versen 1 bis 5. Da haben wir eine Vorschau himmlischer Herrlichkeit. Solche, die aus der irdischen Not herauskommen, ihre Herrlichkeit wird gezeigt. Das heißt, dem Leser jederzeit, dem Leser wird Mut gemacht, in seiner Trübsal treu zu bleiben. Er sieht also schon vorweg seine Herrlichkeit und das soll ihm Mut machen, voranzumachen und treu zu bleiben, dem Herrn treu zu bleiben. Das waren die Verse 1 bis 5. Und dann haben wir das vorige Mal, Verse 6 bis 13 gehabt. Dort haben wir 4 verschiedene Worte. Wenn Sie den Text sich anschauen, sehen Sie, gibt es verschiedene Worte vom Himmel. Alle Worte kommen vom Himmel. 4 Worte vom Himmel. Und zwar im Blick auf das kommende Gericht. Sie nehmen Bezug auf dieses kommende Gericht. Jetzt kommen wir zu den Versen 14 bis 20. Kapitel 14, Vers 14 bis 20. Hier wird das Gericht beschrieben. Und zwar in Form von 2 Bildern. Diese 2 Bilder sind Erntebilder. Das erste Erntebild hat mit dem Weizen zu tun. Das heißt, die Weizenernte wird als Bild gebraucht für das Gericht, das über die Menschen kommt. Gericht wird als ein Ernten gesehen. Und das zweite Bild ist das der Traubenernte. Daran schließt sich dann das Treten der Kelter und dieser Wein oder dieser Saft, Traubensaft von roten Trauben. Wir haben es hier mit roten Trauben zu tun. Dieser Saft wird dann mit Blut verglichen, das heißt, es wird viel Blut vergossen, Gott richtet. Wir haben also 2 Bilder und jedes Mal haben wir es mit 2 Engeln zu tun, beziehungsweise 2 Boten. Engel wäre nicht ganz richtig, weil im ersten Bild wir ein Bild von Jesus vor uns haben. Er ist ein Bote, aber nicht ein Engel, wie wir ihn verstehen. Er ist mehr denn das. Das heißt, 2 Erntebilder sagen zweimal, was jetzt kommt. Warum zweimal? Das erinnert uns an die Träume, die Josef hatte, beziehungsweise Pharao. Pharao hatte 2 Träume. Zweimal hat er geträumt und Josef sagt ihm, das will heißen, dass die Erfüllung gewiss ist. Es ist eine wichtige Sache und die Erfüllung ist sehr gewiss, es kommt. Das heißt, man hat davon Notiz zu nehmen und sich daraufhin vorzubereiten. Diese letzten Plagen sind also von großer Wichtigkeit und Gott will sagen, sie kommen. Man stelle sich darauf ein. Der Leser soll, wenn er noch nicht gläubig ist, Buße tun, damit er nicht in diesem Gericht unterkommt. Er soll also in der Bibel davon lesen, was Gott prophezeit hat, und soll es ernst nehmen. Er soll sich darauf einstellen und Gott suchen und Buße tun. Der Gläubige soll gewarnt sein und treu bleiben. Er weiß, dass böse Zeiten kommen und sie können ihn auch treffen, aber er muss nicht untergehen. Wir haben hier also eine Vorschau vom kommenden Gericht, und zwar im Doppel. Und das heißt, die Erfüllung steht gewiss. Die Verse 14 bis 16 zeigen uns das Gericht im Bild einer Weizenernte mit zwei Boten. Und die Verse 17 bis 20 zeigen uns dieses Gericht als eine Traubenernte. Und wiederum haben wir es mit zwei Boten zu tun. Wir lesen die Verse 14 bis 20 und ich mache noch einige Kommentierungen, während wir lesen. 14, Vers 14. Ich sah und siehe, eine weiße Wolke, weiß spricht von Reinheit, von Heiligkeit, Wolke vom Himmlischen. Das heißt, hier haben wir es mit dem Himmlischen zu tun. Eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der dem Sohn des Menschen glich. Es ist ein Bild von Jesus. Er wird hier gezeigt als jemand, der in die Ernte geht. Er gleicht also Jesus Christus, und er soll hier dargestellt sein. Jesus ist im Himmel. Und er hat eine reine Umgebung, das heißt, er ist gerecht. Was jetzt geschieht, geschieht in vollkommener Reinheit und Heiligkeit. Und das heißt auch, zeigt auch, dass Jesus gegen Befleckung ist. Jesus ist gegen die Sünde. Jesus will nur von Weißem umgeben sein. Wenn Menschen hier auf der Erde in dunklen Wolken leben wollen, dann müssen sie mit dem Gericht rechnen. Auf seinem Haupte hatte er eine goldene Krone. Er ist König, golden heißt natürlich sehr wertvoll, er ist ein hoher König, und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Bote kam aus dem Heiligtum hervor. Heiligtum ist ein Wort für Tempel. Das heißt, wir haben es mit dem Wohnort eines Gottes zu tun. In diesem Fall ist außer Frage, dass das Heiligtum der Tempel Gottes selbst ist. Das heißt, der Wohnort Gottes. Wir haben es mit dem Himmel zu tun. Dieser Bote kommt aus der Gegenwart Gottes. Er ist Beauftragter Gottes. Er kommt vom Heiligtum und wird eine heilige Sache ausführen. Er ist ein Beauftragter. Und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, weil die Stunde des Erntens dir gekommen ist. Dieser Satz ist ein Befehlssatz. Und dabei fragen wir, wieso kommt ein geschaffener Engel dazu, dem ewigen Sohn Gottes einen Befehl zu geben? Das ist mir lange nicht klar gewesen, bis vielleicht gestern mir aufging, dass ja dies nicht eigentlich ein Befehl ist, sondern eine Redewende, eine Redensart, die wir ja auch kennen, wenn wir zu Gott sprechen. Haben Sie nicht mal in Ihrem Gebet gesagt, Herr, gib mir Gnade oder hilf mir? Von den drei oder vier grammatischen Sätzen, die es gibt, ist dieses ein Befehlssatz. Er ist nicht ein Fragesatz, er ist nicht ein Aussagesatz, er ist ein Befehlssatz. Sie befehlen dem Herrn, im Grunde, ja. Aber Sie haben nicht das leiseste Vorhaben, Gott jetzt zu befehlen, was er zu machen hat. Nein, so beten wir. Wir haben einen weiteren Schlüssel hier. Das kleine Wörtchen dir steht in diesem Satz. schicke deine Sichel und ernte, weil die Stunde des Erntens dir gekommen ist oder für dich. Das heißt, der Engel spricht den Sohn Gottes an als jemanden, er ist einer, der über die Ernte verfügt. Es ist seine Ernte und seine Zeit ist jetzt gekommen zu ernten bzw. zu richten. Das heißt, Jesus ist der Herr und der Engel ist geschickt worden, dies ist dem Bild natürlich alles. Und der Engel erinnert ihn daran oder sagt ihm gleichsam als Untertane, Jesus, Sohn Gottes, Herr Himmels und der Erde, ich anerkenne, jetzt ist die Zeit, dass dein Gericht durchgeführt wird, dass deine Sache durchgeführt wird. Wir beten ja auch so, wenn wir im Vater unser sagen, dein Königreich komme. Dein Reich, sagen wir, aber es müsste eigentlich Königreich heißen. Das heißt, deine Königsherrschaft. Wir beten, dass Gott Sieger wird über seine Feinde. Das sagen wir damit. Das sagt dieser Engel auch. Dein Reich komme. Und wenn das geschieht, was geschieht dann? Dann sagt der Himmel, dann hören wir immer wieder in der Offenbarung, jetzt ist das Reich gekommen, jetzt ist es soweit, jetzt ist Gott, jetzt ist Jesus Herr über alles. Alle seine Feinde sind ihm untertänig geworden, unterstellt worden. Die Ernte ist dir gekommen oder die Stunde des Erntens ist dir gekommen, weil die Ernte der Erde überreif und dürr geworden ist. Das heißt, die Menschen sind reif zum Gericht. Dies erinnert uns daran, dass Gott sehr viel Geduld hat. Und Gott gibt den Menschen Möglichkeiten, Buße zu tun. Was heißt reif zum Gericht? Reif zum Gericht heißt, dass jede Gelegenheit zur Buße verpasst ist. Jede Gelegenheit zur Buße ist von der Hand gewiesen worden. Es ist keine Bußwilligkeit, überhaupt nicht. Die Schrift macht hier sicher oder zeigt uns, dass Gott wirklich lange wartet. Wenn wir ernten, mein Vater hat das so gemacht, wir haben das zu Hause so gemacht, es wurde nicht gewartet, bis die Ernte wirklich dürr war. Das war zu gefährlich. Dann könnten die Körner aus den Ähren fallen, ja. Denn es wird ja geschlagen, es wird ja ein bisschen hin und her mit dem Binder und so weiter. Auch mit dem Mähdrescher kann manches verloren gehen. Aber darum geht es ja nicht hier. Es geht nicht darum, dass etwas gewonnen wird, sondern dass zerstört wird. Gott hat lange, lange gewartet. Und es ist kein Saft mehr da, nichts an Grünem. Es ist vollkommen hart und reif. Reif zum Gericht. Alles ist erstorben. Ja. Keine Willigkeit, keine Bereitschaft mehr zu Buße. Gott hat wirklich lange genug gewartet. Und der auf der Wolke saß, der Sohn Gottes, legte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde geerntet. Das heißt, die Menschen auf der Erde. Das heißt, ihr Leben wurde genommen, sie werden gerichtet. Jetzt kommt das nächste Bild, Verse 17 bis 20. Wiederum haben wir zwei Boten, aber diesmal nicht den Sohn Gottes. Und ein anderer Bote kam aus dem Heiligtum hervor, wieder, das heißt aus der Gegenwart Gottes, mit einem Befehl, hier auf der Welt, hier in der Welt zu handeln. Er kam aus dem Heiligtum hervor, wo Gott ist, das im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Bote, der Vollmacht über das Feuer hatte, das heißt, er verfügte über das Feuer. Er hatte Autorität, das war seine Angelegenheit. Er hatte Verfügungsvollmacht über das Feuer. Er kam aus dem Altar hervor, wie wenn der Altar ein Wohnort wäre. Und der Altar tut seine Tür auf. Was heißt das? Nun, der Altar in der Offenbarung ist ja eine Gebetsstätte und erinnert uns immer wieder an die Gebete der Gläubigen. Die Gläubigen rufen zu Gott immer wieder in ihrer Not, in der Verfolgung. Jeder Gläubige, der bedrängt wird, und das dürfen Sie tun, das darf ich tun, wenn wir irgendwie belästigt werden von Ungläubigen, wenn wir verkannt werden, wenn wir benachteiligt werden in dieser Welt, weil wir Christen sind, weil wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir unsere Not dem Herrn bringen. Alle Ungerechtigkeit, die wir erleben, dürfen wir dem Herrn bringen. Hier war doch mal vor Monaten ein junger Mann und hat eine teure Jacke gestohlen bekommen. Ja? Ich glaube, er war gläubig, nicht wahr? Das darf er dem Herrn melden. Ja? Das ist eine Ungerechtigkeit. Möglicherweise hat er den Mantel nie zurückbekommen. Ja? Höchstwahrscheinlich. Aber eines Tages wird Gott fertig werden damit. Ja? Eines Tages wird Gott fertig werden. Und manchmal schon hier auf der Erde, in dieser Welt. Paulus sagt, manchmal trifft das Los, kommt die Belohnung schon in dieser Welt. Aber manchmal lässt sie auf sich warten und kommt die Belohnung erst in der anderen Welt. Ob negativ oder positiv, ja. Aber einiges kann schon in dieser Welt kommen. Und dieses Gericht, das hier kommt, kommt eigentlich als ein Handeln Gottes auf die Not der Gläubigen hin. Auf dem Altar kommt dieser Engel und von dort her die Notwendigkeit des Richtens. Gott wird fertig mit den Bedrängern seiner Gemeinde. Das soll die Gemeinde trösten. Sie soll wissen, der Herr der Gemeinde ist auch der Herr der Welt und wird fertig mit dieser Welt. Und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sagte, schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben der Erde, weil seine Beeren reif sind. Und der Bote legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Grimmes Gottes. Ich nehme an, dass im Französischen, ich hoffe es, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen Zorn und Grimm. Wir haben im Grundtext zwei verschiedene Wörter. Grimm ist eigentlich, scheint mir, ein stärkeres Wort. Zorn ist schon stark. Gott kann zornig sein. Aber um die Kraft seines Zorns zu beschreiben, um die Intensität seines Zorns gegen Sünde und Feind zu kennzeichnen, gebraucht die Schrift dieses andere Wort, Grimm. Das Wort haben wir hier. Die große Kälte des furchtbaren Zorns, des intensiven Zorns Gottes, könnten wir sagen. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten. Es ist schwer zu wissen, was hiermit gemeint sein soll. Ob hier ein Stück Geschichte aufleuchten soll, von Harmagedon zum Beispiel, aus einem Krieg, aus einem letzten Kampf, wie ihn Sacharja uns ihn schildert, in den letzten Kapiteln. Aber möglich ist, dass wir hier nur beim Bild bleiben. Das heißt, wenn es außerhalb der Stadt heißt, könnte es sein, dass es sich um Unreinigkeit handelt. Die Stadt selbst, wenn wir an Jerusalem denken, ist die heilige Stadt. Außerhalb der Stadt heißt außerhalb der Gemeinde oder außerhalb des Zones der Heiligkeit. Das heißt, wo die Unreinigkeit ist, da ist. Wenn es nach alttestamentlichem Bild hier geschildert wird, dann können wir sagen, außerhalb des Lagers. Das heißt, dort, wo die Unreinigkeit deponiert wurde. Dort wird die Kälte zertreten. Oder vom letzten Kapitel der Offenbarung vorweggenommen. Außerhalb sind die Hunde, ja. Außerhalb, dort ist die Strafe Gottes, auch in Ewigkeit. Das wäre ein Bild davon, dass diese Menschen im Bereich der Unreinigkeit gerichtet werden, außerhalb der Stadt. Und Blut ging aus der Kälte hervor, bis an die Gebisse der Pferde. 1600 Stadien weit Das ist eine lange Strecke von vielen Kilometern. Das heißt, wir haben hier zwei Dimensionen, Länge und Tiefe. Bis an die Gebisse oder Zäume der Pferde, das ist also etwas nie Geschehenes. So tief hat es wahrscheinlich nie Blut gegeben. Als in Trier damals vor hunderten von Jahren gläubige Offiziere in der römischen Armee hingerichtet wurden von einem heidnischen Kaiser oder hochrangigen Offizier, dann sagt man, ist Blut geflossen, tief, in die, welcher Fluss fließt durch Trier? Nein, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall soll sehr viel Blut geflossen sein, weil ein Soldat nach dem anderen dort getötet wurde, enthauptet wurde, und dann fließt das Blut. Früher wurde ja mit Schwertern gefochten und dann wurde der Leib geöffnet und die Adern wurden geöffnet und das Blut des Körpers floss dann raus. Und auch von Pferden floss viel Blut. Heute, wo Kugeln gebraucht werden, ist das nicht mehr so der Fall. Da stirbt man oft schneller. Manchmal fließt noch Blut, aber nicht in dem Maße. Ich weiß nicht, ob dies an echte Pferde denkt. Es kann sein, dass dies nur eine Steigerung ist. Das heißt, es soll gezeigt werden, dass mehr denn je zuvor wird hier Blut fließen, beziehungsweise wird hier Tod sein. Gott wird richten. Die hohen Dimensionen, die großen Dimensionen sollen wahrscheinlich von der Größe dieses Gerichts sprechen. Jetzt kommen wir zu den Kapiteln 15 und 16. Kapitel 15 ist ein ganz kurzes Kapitel von nur 8 Versen und hätte eigentlich zu Kapitel 16 hinzugetan werden können. In Kapitel 15 und 16 geht es nun direkt um die 7 Zornschalen oder die 7 letzten Plagen oder Gerichte. Kapitel 15 ist die Vorbereitung. Da wird uns einiges gesagt über die Vorbereitung auf dieses Gericht. Und dann Kapitel 16 haben wir die Schilderung der 7 Zornschalen, wie sie eine nach der anderen ausgegossen werden. Hier wird es jetzt noch einmal angekündigt. Und dann in den Versen 2 bis 4 haben wir wieder eine Vorschau himmlischer Herrlichkeit. Die Gläubigen, und wir haben es ja hier mit der antichristlichen Zeit zu tun. Wir sind hier kurz vor der Wiederkunft Jesu auf den Ölberg. Wir sind hier in der antichristlichen Zeit. Und es sind Gläubige zu dieser Zeit. Ob das unsere Gemeinde ist oder eine andere Gemeinde, und wir haben die Entrückung schon erlebt, das ist nicht gut festzustellen. Oder überhaupt nicht. Die Entrückung kommt in der Offenbarung überhaupt nicht vor. Deshalb können wir das nicht sagen. Aber auf jeden Fall gibt es in jener Zeit Gläubige und ihr Los, ihr himmlisches Los wird jetzt schon gezeigt. Also noch einmal wird der Gemeinde Mut gemacht. Und dann in den Versen 5 bis 8 erscheinen dann die Boten, die Engel aus dem Heiligtum und sie erhalten ihre Zornschalen. Wir lesen Kapitel 15. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Boten, welche 7 Plagen hatten. Es wird zurückgegriffen auf die Geschichte Israels in Ägypten, wo ja 10 Plagen waren. Das ist ein Beispiel also von diesem. Das ist ein kleines Bild von diesem großen, schrecklichen Gericht. Das war auch furchtbar, aber ist ein Schattenbild im Vergleich zu diesem großen Gericht, das am Ende der Geschichte kommt. 7 Plagen, die letzten, jetzt kommen keine mehr, dies sind die allerletzten, weil in ihnen der Grimm, das heißt der furchtbare Zorn Gottes, vollendet war. Und ich sah etwas, das wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt war. Und die Überwinder über das Tier, den Antichristus, und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen am gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Sklavendieners Gottes, und das Lied des Lammes. Wer in Trübsal ist, wer damals unter Nero hat leiden müssen, Nero war schon gestorben zu dieser Zeit, aber bei den späteren Kaisern hat es ja furchtbare Verfolgungen gegeben. Wer dann diesen Text gelesen hat, der wird Mut gefasst haben. Immer wieder in der Christenheit gibt es solche Verfolgungen, solche Schwierigkeiten. Natürlich sind das nie die letzten gewesen, es kommt noch das Letzte, aber immerhin machen solche Texte Mut. Wir haben hier wieder das gläserne Meer, nur dieses Mal ist es nicht wie Kristall, sondern es ist mit Feuer gemengt. Das gläserne Meer kann erinnern an das Meer, an dem die Kinder Israel standen, als sie aus Ägypten kamen. Es kann auch sein, dass hier an das Völkermeer gedacht wird, vielleicht sogar an beides. Das heißt, es ist möglich, dass hier an die Völker der Welt gedacht wird, aber während die Völker der Welt mit einem wogenden Meer verglichen werden, haben wir hier ein ruhiges Meer, wie Glas, ganz still. Das heißt, hier soll nicht gedacht werden an die Unruhe in den Völkern, weil sie sündig und unruhig und unordnungsvoll leben, sondern hier soll wahrscheinlich die himmlische Perspektive gezeigt werden von den Völkern. Das ist möglich. Das heißt, für Gott ist die Geschichte der Völker vollkommen durchsichtig. So war es damals in Kapitel 4 und 5. Das gläserne Meer kristallklar. Gott sieht alles, was in den Völkern vorgeht. Und für ihn sind sie ein offenes Buch. Er schaut bis zum Grund hindurch. Die Gläubigen, die stehen am Meer. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Sie kommen aus der Welt und sind gerettet. Sie sind bewahrt geblieben. Sie sind geläutert worden und jetzt singen sie. Aber bevor wir weitergehen zu diesem Lied, das ist ein zweifaches Lied, sie singen zwei Lieder. Warum dieses Feuer? Das ist nicht ganz klar. Vielleicht soll es heißen, dass wenn dieses Meer, dieses gläserne Meer mit Feuer gemengt ist, dass hier geschildert werden soll, dieses letzte Gericht der Erdenbewohner, ja, der Völker. Das Gericht durchläuft dieses Meer von Menschen. Gott ist dabei, diese Erde zu richten, wie schon geschildert. Jetzt singen diese Geretteten, die aus dieser Not kommen, aus diesem Gericht, zwei Lieder. Sie singen das Lied Moses von 2. Mose 15, des Dieners Gottes, und sie singen das Lied des Lammes. Singt Jesus das Lamm? Offensichtlich. Hebräer 12, Vers 2. Der die Freude vor ihm sah und im Blick darauf sich kreuzigen ließ, der Schande nicht achtete. Ja. Und als er dort ankam, dann wird er wahrscheinlich ein Siegeslied gesungen haben. Aber Jesus singt nicht nur nach seiner Verherrlichung, nach seiner Himmelfahrt, Jesus singt schon vorher mit seinen Jüngern. Er singt aus dem Psalmen mit seinen Jüngern. Vorweg sieht er schon seinen Sieg. Dieses Siegeslied des Lammes, das singen jetzt die Anhänger des Lammes. Sie singen das alttestamentliche Rettungslied, das heißt, sie gedenken dessen, dass Gott immer in der Geschichte sein Volk zu retten wusste. Und jetzt singen sie das letzte Lied, das Lied ihres Herrn, der sie durchgebracht hat. Ein Lied zur Ehre des Lammes, der sie durchgebracht hat durch diese furchtbaren Erdenerlebnisse. Sie sagen und singen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Machthaber über alles. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Heiligen, König der Heiligen. Wer sind die Heiligen? Es gibt zwei Gruppen von Heiligen. Die erste Gruppe, das sind die geschaffenen Engel, die Guten. Sie werden die Heiligen genannt. Und die zweite Gruppe, das sind die geschaffenen Menschen, die Neugeschaffenen, die Geheiligten, wir, die Gemeinde. Und in beiden Bereichen ist Gott König. Wir sind Heilige, weil Gott unser König ist. Niemand ist heilig, wenn der Herr nicht sein Herr ist, sein König. Darin liegt unsere Heiligkeit. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen? Weil du allein heilig bist und weil alle, die zu den Völkern gehören, kommen und vor dir anbeten werden, weil deine gerechten Taten offenbar werden. Wir müssen bedenken, in diesem Lied, in dieser Szene sind wir schon hinter den Plagen. Das heißt, was nach diesen 10 Plagen oder 7 Plagen geschieht, in der Ewigkeit, wird jetzt vorweggenommen und gezeigt, damit es die Gläubigen animiert und ermutigt, motiviert, treu zu bleiben in dieser letzten Etappe des Schweren auf dieser Erde. Und da heißt es, dass die jetzt gerichtet werden, die Gott ablehnen, die seine Rebellen sind, die Rebellen gegen ihn sind, die kommen noch einmal und fallen vor ihm nieder. Die Schrift sagt mehrere Male, dass einmal alle Menschen vor ihm niederknien werden und ihn als Herrn anerkennen werden. Es wird zu spät sein für die meisten, ja. Aber sie werden es tun müssen. Sie werden ihn anerkennen müssen als Gott und Herrn. Sie werden vor ihm niederfallen. Das kommt noch. Vers 4 muss nicht gesehen werden als eine späte Bekehrung von denen, die hier gerichtet werden. Und nach diesem sah ich und siehe, das Heiligtum des Zeltes des Zeugnisses. Warum wird hier vom Zelt des Zeugnisses gesprochen, der Stiftshütte? Wieder wird das alttestamentliche Zeugniszelt hier gebraucht als Bild. Im Himmel ist die Wohnung Gottes und dieses Heiligtum wurde geöffnet. Das heißt, aus dem Heiligtum kommt jetzt dieses letzte Gericht. Und es kamen hervor aus dem Heiligtum, aus der Gegenwart Gottes, die 7 Boten, welche die 7 Plagen hatten, angetan mit reinem, glänzendem Linnen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gurten. Zweierlei wird ausgesagt, sie sind rein bekleidet, das heißt, auch wenn sie Gericht ausüben, tun sie nichts Böses. Es ist nicht verkehrt, von Gott Sünder zu töten. Das ist nicht verkehrt. Gott hat ein Recht und ist vollkommen heilig, wenn er zornig ist gegen seine Feinde. Diese Engel sind vollkommen rein. Wie ihr Machthaber, wie ihr Herr, ihr Befehlshaber. Und sie sind nicht nur rein, sie sind Hochstehende, Bevollmächtigte. Der gewöhnliche Soldat trug den Gurt hier um die Mitte. Der König, der trug sie hier oben, ja, als ein Zeichen seiner Würde. Sie tragen goldene Gurten. Das heißt, diese Engel sind ehrwürdige Engel. Und sie kommen mit diesen letzten, um diese letzten Gerichte durchzuführen. Und eines der 4 Lebewesen gab den 7 Boten 7 goldene Schalen, die voll waren vom Grimm des Gottes, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und das Heiligtum wurde gefüllt vom Rauch der Herrlichkeit Gottes und seiner Kraft. Kann mir jemand sagen, ob dieser letzte Satz ihn an etwas anderes in der Bibel erinnert? Hat das irgendwelche Erinnerung? Die Stiftshütte, die Herrlichkeit füllte den Raum, ja? Das ist eine, bei der Einweihung Salomos hat die Herrlichkeit Gottes den Tempel gefüllt. In Jesaja Kapitel 6 haben wir ebenfalls so ein Bild. und dort wird die Heiligkeit Gottes gepriesen. Gott ist heilig und deshalb herrlich. Die Herrlichkeit Gottes wird hier mit Rauch verglichen. Rauch, weil unten Gerücht stattfindet. Das heißt, es ist ein Feuerrauch. Aber dieser Rauch spricht von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und das Heiligtum, von wo aus dieses Gericht kommt, wird gefüllt. Das heißt, Gott ist vollkommen heilig und herrlich in seinem Gericht. Und jetzt kommt dieses Gericht auf die Erde von diesem Heiligtum. Und niemand konnte in das Heiligtum eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Boten vollendet waren. Und jetzt kommt Kapitel 16, aber das müssen wir jetzt lassen. Bis zum nächsten Mal, so Gott will und wir leben. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir beten dich an. Du bist Herr deiner Gemeinde. Du bist heilig. Du bist herrlich. Du bist gnädig denen, die sich begnadigen lassen, die sich unter das Blut deines Sohnes stellen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns gnädig geworden bist. Und dass du bereit bist und fähig bist, mächtig bist, uns zu bewahren. Mag kommen, was kommt. Wir danken dir, Vater, dass du deine Gemeinde weißt, durchzubringen, durch diese ganzen schweren Zeiten hier auf der Erde. Danke, Herr, für diese ermutigenden Worte. Hilf uns, Herr, sie nicht zu vergessen, sondern sie zu beherzigen. Amen.